er seinen Weg gehen. Und da war ja ein bisschen die Grundlage, das Buch von John Mark Comer, Leben vom Meister lernen. Jesus ruft Menschen, beruft sie. Er will, dass sie mit ihm leben, dass sie von ihm lernen und dass sie ihm ähnlich werden. Das haben wir in den letzten Malen schon ganz oft gehört. Und ihr habt es vorhin schon gesehen, die Folie mit diesem Spruch, dass Gott einen neuen Menschen macht und geschaffen hat. Und manchmal guckt man sich dann so ein bisschen an und denkt dann, ho, bin ich wirklich? Habe ich mich verändert? Ist das möglich? Oder bleibe ich nicht stecken? Und da merkt ihr, in der Gemeinde ist dieses Thema der Veränderung und auch im christlichen Glauben ist es dieses Thema, dass Gott etwas verändert und dass Menschen auch verändert werden, doch schon immer wieder da. Wir gucken mal zurück. Ich bin jetzt, weiß nicht, gerade macht das nicht. Wir machen einen kleinen Rückblick, genau. Da hatten wir die Predigt von Reinhard Weber. Sehr interessant, sehr spannend, sehr gut bebildert und schön erzählt. Da ging es um die Lebensalter von Romano Guardini. Und da geht es so ein bisschen drum um diese Frage, werden wir eigentlich nur älter oder werden wir auch reifer? Und gerade in diesem Frage dieser Reife, des geistlichen Wachstums, das hat ja miteinander verbunden, steckt ja die Frage der Veränderung. Also alt wird man von selber, musst du gar nichts tun, wirst du einfach. Aber reif wirst du nicht einfach. Also ist Veränderung möglich? Ja, irgendwie schon von Gott her, aber bin ich drin, komme ich mit, will ich's, suche ich's, weiß ich nicht. So eine Frage. Der John Mark Comer hat das als Transformation zum Schüler bezeichnet. Eigentlich der Schüler, der ist einer ständig am Lernen. Ich hatte jetzt neulich ein Gespräch mit Matthias, weil der ein Jahr jetzt in der Gemeinde ist und dann wird geguckt, was hat er denn jetzt so ein bisschen gemacht, was hat sich so verändert bei ihm, wo kommt er gut mit klar oder nicht mit klar, da musste was zu schreiben, also muss sozusagen belegen, bestätigen, ist da eine Veränderung oder ist alles genauso wie am Anfang. Und es ist völlig normal, dass im Leben eines Schülers sich was verändern sollte. Es ist völlig normal, dass der irgendwann anfangen sollte, selbstständig zu lesen und selbstständig Sachen zu schreiben und so weiter und so fort. Wenn das nicht passieren würde, würde man echt ein bisschen die Krise kriegen und würde sagen, was braucht man jetzt? Also Transformation zum Schüler, wir sollen mit Jesus leben und Jesus wird an unserem Leben was machen, oder? Vielleicht braucht es auch manche, die nachsitzen oder länger arbeiten oder eine Sonderpädagogik bekommen, keine Ahnung. Und der Matthias hat das letzte Mal, davor war das schon, aus dem Römer 12, Nachfolge gestalten oder gestaltet. Da ging es um Änderung des Sinnes und den veränderten Charakter. Ständig geht es um diese Veränderung. Und ich muss euch ehrlich sagen, es gibt so Themen, über die kann man super reden. Und es gibt Themen, wo ich dann denke, kann ich darüber reden? Bin ich hier das Beispiel von Veränderung? Ich habe jetzt mal hier den ersten Punkt. Also, da steht unten, wir finden uns als tief geprägte Menschen. Was sehen wir auf dieser Folie? Ist Veränderung möglich? Ist leider ein bisschen blass. Man kann das leider nicht so toll sehen. Könnt ihr es erkennen? Könnt ihr nicht erkennen, ne?
Ein Fluss im Weizenfeld.
Also, ja, genau. Es sieht aus wie ein Fluss im Weizenfeld. Nein, es ist ein riesiger Schilfbestand. Und da ist eine Spur drin und in dieser Spur finden sich so ein paar Kanus. Ich weiß nicht, ob ihr seht, hier ist ein Kanu, da ist ein Kanu, da hinten ist auch ein Kanu. Und die fahren da in dieser Spur lang. Und ich denke, das ist so, unser Leben ist oft in Spuren, findet da statt. Tief geprägt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet mit dem Paddelboot durch so ein Dickicht fahren. Das ist eine elende Quälerei. Da sind ständig die Halme. Ja, da ist eine Spur doch toll. Eine Spur ist toll. Bin ich drin, bleib immer in der Spur, fahre der Spur lang. Ach, da schon Generationen sind die Leute da durchgefahren. Das mache ich genauso. Ganz einfach. Oft ist das Leben genauso und Veränderung. Und dann kommt dann Jesus und sagt dann vielleicht, hier raus. Veränderung. Und da merken wir, wird es dann spannend. Also wir finden uns als tief geprägte Menschen und wir gucken jetzt mal in zwei in eine Bibelstelle rein, und diese Predigt ist der Anfang und das ist der erste Schritt von einer Predigt, die folgen muss. Das steht jetzt Epheser 4, 17 bis 24. Paulus schreibt an einer Gemeinde in der Weltstadt Ephesus, der ist da schon länger nicht mehr da gewesen, da hat sich manches selber entwickelt und die kriegt einen Brief von ihm und da geht er auf das Leben der Christen ein. Und da geht er auf das Leben in dieser antiken Welt voller Götter und Möglichkeiten und Lebensstile und Entwürfe und was man nicht alles machen konnte. Ey, und da sollten die jetzt als Christen da drinnen ganz verändert, also anders leben. Also nicht in so einer Spur, wo alles lang geht, sondern irgendwie so quer durch den Schilfgürtel. Und da gucken wir mal rein, da schreibt er dann, das ist der praktische Teil dieses Briefes, da schreibt der Paulus: Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Also denken wir nochmal zurück, das Leben ist tief geprägt. Die Antike hatte eine tiefe Prägung auf all ihre Teilnehmer, Bewohner, die dabei waren. So, und dann sagt er, ihr Denken, der Paulus denkt jetzt an die antike Welt, ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und ihre Habgier unersättlich. Naja gut, das klingt jetzt sehr absolut. Also da bin ich jetzt, der letzte Teil habe ich euch vorenthalten, da steht hier, ihr Gewissen ist abgestumpft, so, dann kommt es um die Leidenschaften. Guck mal nochmal zurück, ich habe ein paar Sachen hervorgehoben, da geht es um Denken, Verstand, das Herz, das ist gelb, und das Gewissen. Das sind alles Dinge, die den Menschen sehr, sehr tief prägen. Unser Denken prägt uns ganz tief. Unser Verstand prägt uns ganz tief. Was wir verstanden haben, was wir mal gelernt haben, was so tief eingegangen ist in uns und unsere Entscheidungen mitprägt. Unser Herz, unser innerstes Wollen und Streben. Er ist ja nicht nur Herzschmerz gemeint. So. Und also da hat man das Denken, Verstand, Herz und das Gewissen natürlich. Man könnte sagen, vielleicht auch Normen, die uns prägen. Das ist schon ganz da und das ist natürlich stark verwurzelt mit der Kultur. Und die antike heidnische Kultur hatte natürlich einen ganz starken Ausdruck. Okay, und Paulus sagt, in Bezug auf Gott und göttliches Leben, Leben mit Jesus, bringt das gar nichts. Da kommt kein Mensch weiter. Du kannst schlau sein, die Antike war schlau, die haben gute Sachen gesagt. Aber in Bezug, die wussten was, aber in Bezug zu Gott half das gar nichts. In die Gemeinschaft mit Gott führte das überhaupt nicht. Gar nicht. Also, das waren ja auch keine herzlosen Menschen. Aber in Bezug auf Gott, auf Gottes Reden, Empfindsamkeit, dass Gott in mein Leben spricht, brachte das gar nichts. Gott erreichte sie nicht. Also wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht einen Fehler machen und sagen, der antike Mensch war ein völlig nutzloser, verdorbener Mensch. Nein, in Bezug auf Gott. Gott konnte ihn nicht erreichen. Aber Gott wollte ihn erreichen. Und ihr Gewissen abgestumpft. Ja, also ich sage mal, wenn ich keine richtige Norm habe, wenn ich jetzt kein richtiges Gefühl mehr habe für das, was wirklich gut ist, ja, da kann ich eigentlich alles machen. Hauptsache, es macht mir irgendwie Spaß oder sowas Ähnliches. Und ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl bei. Also das ist erstmal der Text, kurz angeguckt, sagen wir mal. Und jetzt, was sind denn da diese tiefen prägenden Dinge? Ich sage ganz einfach, es gibt Kräfte, die stehen gegen das, was Jesus in uns verwirklichen möchte. Jesus kommt um die Welt, um in Menschen etwas zu verwirklichen, was völlig anders ist. Was nämlich ein Zeichen von Gott ist. Was nämlich Gottes Art und Wesen wieder irgendwie gibt. Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Güte, aber auch Gottes Wahrheit. Wer ist der Mensch? Wer ist Gott? Wie verhält sich das miteinander? Wo will Gott uns eigentlich hinführen? So, und da habe ich jetzt ein paar Gedanken aus dem Buch. So Sachen, die so ganz tiefe Spuren bilden im Leben. Das ist zum Beispiel das Thema Sünde. Sünde ist für uns meistens nur moralisch zu versagen, darum geht es aber nicht. Sünde ist schlicht und ergreifend völlige Entfremdung Gottes Willen gegenüber. Völlige Entfremdung. Sagt mir nichts, brauche ich nicht, weiß schon selber. Alle möglichen Spuren, die da rauskommen. Also der sündige Mensch ist nicht prinzipiell in allem, was seine Tätigkeiten, sein Wirken ergibt, ist nicht alles Sünde, kann vieles gut sein. Gucken wir uns an, Kultur und Architektur und Wirtschaft und was weiß ich, kann vieles total gut sein, uns nützen, uns helfen. Keine Frage, aber wieder dieses Bezug auf Leben, was Gott schenken will. Nichts, passiert nichts. Und wie kommt Sünde in mein Leben? Ich tue sie. In meinem Leben und da bilden sich tiefe Spuren. Ich tue sie, ich gewöhne mich dran. Und andere tun mir Unrecht. Und das hat einen tiefen Eindruck auf mein Leben. Das Unrecht, was ich widerfahren habe, was mir widerfahren ist, das hat einen tiefen Eindruck auf mein Leben gemacht. Hier mag der eine und andere sitzen und der weiß genau von einzelnen Momenten in seinem Leben, wo er weiß, vollkommen Unrecht mir widerfahren und wie tief das auf ihn lastet und sein Leben bedrückt und bedrängt und in eine Spur presst. Und natürlich auch außenrum, man redet heute manchmal von struktureller Ungerechtigkeit oder sowas, ja. Das sind Strukturen, Machtdinge oder sowas, die uns in irgendwas reinzwingen, was eigentlich nicht gut ist. Also es gibt dieses System, in dem wir leben, ist nicht von Gottes heiligen, guten Willen durchdrungen, sondern eben von ganz anderen, vielen, vielen anderen Kräften, die sich jenseits von dem bewegen, was Gott will. Sünde. Genau. Und dann gibt es natürlich Prägekräfte und irgendwie ist das auch miteinander verbunden. Das ist jetzt aus dem Buch hier so ein paar Stichpunkte, die uns einfach nur mal ein bisschen noch mal kurz beschreiben wollen. Ja, Veränderung. Warum verändern wir uns eigentlich gar nicht so toll? Warum hängen wir denn ständig fest? So. Und da haben wir hier so Prägekräfte, Geschichten, die wir glauben. Ihr kennt das alles, das ist natürlich, es gibt verschiedene Ebenen, die psychologische Ebene. Wenn dir immer gesagt wurde, was weiß ich, dass du nichts kannst, glaubst du es auch irgendwann mal. Oder dass du blöd bist oder hässlich bist oder unnütz bist oder sowas ähnliches. Es gibt andere Geschichten, die wir glauben. Es gibt sicherlich auch modernere Geschichten, die wir glauben, ideologische Geschichten, die wir glauben. Wir glauben das einfach. Das wird zu so einer Begründung meines Lebens. Darin lebe ich. Aber es ist eine Spur, eine feste Spur und ich komme gar nicht raus. Und Gott sagt vielleicht was ganz anderes. Gott will vielleicht was ganz anderes sagen, aber es kommt nicht an. Ich bin in der Spur. Gewohnheiten entstehen natürlich dann auch. Gewohnheiten. Oh. Also wie gesagt, in meiner Umwelt findet sich das. Ich will das nicht weiter vertiefen, ist jetzt auch nicht das so entscheidend. Aber guck mal nochmal auf das Wort. Und jetzt sagt der Paulus diesen Leuten in der antiken Weltstadt Ephesus: Ich fordere euch im Namen des Herrn eindringlich auf, lebt nicht wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Denn die Menschen, die Gott nicht kennen, können gar nicht anders leben als das. Das ist ihr ganzes Leben und ihr ganzer Maßstab. Aber Gott gibt was ganz anderes. Das muss man sagen. Und die Frage ist immer für uns, da haben wir nochmal einen Vers, wollen wir uns anpassen oder wollen wir uns verändern lassen? Und da hat ja John McCormack was gesagt hier: Wenn wir unsere Ausbildung bei Jesus nicht ernst nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir mit der Zeit Jesus immer unähnlicher werden. Also hier geht es nochmal darum, in Beziehung mit Jesus mein Leben gestalten, in den täglichen, alltäglichen Fragen mit Jesus mein Leben gestalten. Anders geprägt werden. Ich bin schon geprägt. Ich habe schon was mitbekommen. Das ist so tief. Ich bin da manchmal am vielleicht auch verzweifeln. Unzufrieden auf jeden Fall. Traurig. Demotiviert. Und das Problem ist jetzt genau, wie kommen wir da so ein bisschen raus? Also möchte ich mich von Jesus prägen lassen. Und da gibt es natürlich so ein paar Irrtümer, auf die geht das Buch auch ein. Also ein Irrtum ist zum Beispiel, da müssen wir halt mehr Bibel lesen. So. Also irgendwo im Thessalonicher Brief gibt es so eine schöne Stelle, da stehen Leute, die immer dazulernen wollen und noch was mehr wissen wollen, aber sie kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie schaffen es nicht. Sie sind schon, die lesen mit einer Scheubrille, mit einer Scheuklappe. Die lesen mit so einem Tunnelblick. Und dann ist es so, wir beten um den Heiligen Geist, plups, und dann wird alles anders. Das ist so dieser Gedanke. Jesus schnippt mit dem Finger und zack, ich bin raus aus der Spur. Nee. Irgendwie ist es nicht, also das ist dieses Zitat, das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen, wie hartnäckig dieses unheilvolle Wesensart auch in den Jüngern noch fortbesteht. Jesus hat sie nicht einfach kurz weggeschnippt, sondern seine Schüler weiter unterwiesen, getadelt, geliebt. Er hat seinen Lehrlingen Zeit gegeben, um zu wachsen und zu reifen. Gut, das ist erstmal so eine Erkenntnis. Also ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, der in Dingen einfach drinne hängt und mir fällt das richtig schwer. Und Jesus ist geduldig mit mir unterwegs und will an mir immer noch was erreichen. Und vielleicht hat der eine und andere das letzte Mal bei Reinhard Weber gesessen, hat gedacht, Mensch, ja, jetzt bin ich alt geworden, aber reif bin ich auch noch nicht so richtig, oder? Also das, was so da beschrieben wurde, so diese Gütigkeit und dieses anderen, vielleicht nicht mich um mich drehen, sondern die anderen im Blick haben, so eine Zugewandtheit, ha, wie oft fehlt mir das alles. Gott hat noch nicht aufgegeben, in Jesus ist er in meinem Leben, würde ich jetzt mal sagen. Ich gucke mal in der nächste, ist Veränderung möglich? Da stellt sich jetzt die Frage, na klar, Gott will Veränderung, Jesus ist anders und macht anders. Das sagt der Paulus dann ja auch seiner Gemeinde. Der sagt ja nicht nur, ihr sollt das nicht tun, ihr sollt nicht da bleiben, wo ihr wart, sondern der sagt, ihr habt auch was bekommen. Und da sagt er, aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Also hier geht ja das Leben mit Christus, ist ja jetzt erstmal meine Setzung. Da steht ja eigentlich das Leben vorher. Das Leben, was sie vorher gelebt haben, das hat mit Christus nichts zu tun. Aber mir geht es natürlich um ein Leben mit Christus. Da steckt ja dahinter, als sozusagen Antithese. Nicht so leben wie vorher, sondern mit Christus leben. Also ich habe hier was konstruiert da oben, was ich da gelb markiert habe. Das steht so im eigentlichen Sinngehalt nicht drin, aber ich meine das. Darum geht es Paulus, Leben mit Christus. Also, ihr habt gelernt, dass ein Leben mit Christus dran ist und nicht das andere. So müsste man es umsetzen. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Na, da steht, dass Gott uns geschaffen hat zu wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind da unten das, was ich hier unten, was man hier kaum lesen kann. Man sieht immer, wenn man es jetzt sieht, sieht man es immer anders. Also zu Gott gehören und ihm gefällt. Also Gott hat uns geschaffen zu wahrhaftiger Gerechtigkeit und das ist in der Bibel gemeint zu einer Möglichkeit, völlig mit ihm in einer Beziehung zu sein. Gott ist gerecht und wer mit ihm leben will, der muss auch in dieser Gerechtigkeit stehen, die Gott ihm schenkt. Und die Heiligkeit ist natürlich das Gleiche. Also nur was heilig ist, kann bei Gott sein. Das meint hier diese Übersetzung, Hoffnung für alle. Jeder soll erkennen, dass sie jetzt ganz zu Gott gehört, zugehörig Gott gefallen. Finde ich stark. Gut, und wo geschieht das? Sich umprägen lassen durch Jesus. Und da sind so ein paar Sachen, das sollte ich jetzt eigentlich einzeln aufplappen, hat es aber nicht gemacht, jetzt auch wurscht. Also, da sollten Wunden offengelegt werden. Und ich finde, das ist ein großes Problem. Für mich, es ist ein großes Problem anzusprechen, hör mal zu, das ist nicht gut. Da stürzt sich ja ab. Und es ist ein großes Problem oft in der Gemeinde, in einer sensiblen Art natürlich, nicht so, ich habe recht und sag dir jetzt, was ich von dir denke. Das kann schon manchmal schwierig sein. Aber mal Wunden offenlegen und zu sagen, ja, ich habe da echt ein Problem mit. Ich komme damit echt nicht klar. Ich falle anderen Leuten auf den Wecker. Ich merke es gar nicht. Andere merken es schon. Sünde bekennen, Zu sagen, Jesus, eigentlich mit meinem Leben so, viele Sachen sind nicht gut. Fällt mir schon schwer. Auch das fällt mir schwer. Aber manchmal sagt man das nur so schnell, aber dann passiert nichts. Und die Gemeinschaft mit Jesus soll uns heil machen. Da sollen Dinge heil werden. Und das geschieht nur, wo wir es offenlegen und so weiter. Und da finde ich, diese dreifache Blickrichtung ist sehr wichtig, die da drunter steht. Ich muss sehen, wer ich bin. Also ich muss auch sehen, wer ich bin an der Stelle. Nee, das ist wirklich nicht gut. Im Abendmahl, Bußgebet, sagen wir das immer wieder. Ich bin, es ist nicht gut, wie ich bin. Und darum komme ich zu dir. Wer ist Christus, muss ich aber dann sehen. Jesus ist gekommen, genau für so jemanden, so wie du, so wie ich. Mit dieser Schwachheit, mit diesem Versagen. Dafür ist Jesus gekommen. Der ist für diese gekommen. Er ist nämlich der Arzt für die Schwachen und die Kranken und nicht für die Heilen. Und nicht für die Tollen und nicht für die, die alle sowieso wissen, alle, wie es geht. Und alle schon in der Hand haben. Dafür ist er nicht gekommen. Er ist gekommen für die, die es brauchen. Die es wirklich brauchen. Und das ist so ein bisschen die Frage, sehe ich das auch? Also ich muss mich sehen, ich muss Jesus sehen. Und Paulus zeigt ihnen, guckt mal, ihr habt doch Jesus gehört. Ihr habt ihn doch kennengelernt. Ich habe euch doch alles erzählt von Jesus. Guckt euch doch mal an, wer ist denn dieser Jesus für euch? Das hat er vorher gesagt. Und dann darf ich als dritten Blick sagen, ich mit Jesus oder ich in Jesus, wer bin ich in Christus? Das ist so eine Bibelformulierung. Also so mit ihm verbunden. Da sieht es ganz anders aus. Da könnte ich etwas wagen und werden. Wie gesagt, meine Predigt reißt jetzt nur manches an. Hier ist nochmal so eine, das macht der John McComber. Es gibt so eine Gruppe, das sind die anonymen Alkoholiker. Und da gibt es so eine Sache, da stellen die sich vor, ich bin da sowieso und ich bin Alkoholiker. Ja, das ist schon mal eine Sache. Hä? Man kommt zusammen und legt seine Schwachheit auf den Tisch. Man macht sich nichts mehr vor. Also ich bin da sowieso und ich habe alles im Griff. Ich weiß schon, ich habe manchmal gefehlt, aber eigentlich kriege ich das schon hin. Ich brauche eure Hilfe eigentlich nicht. Merkt ihr das, was die machen? Die sagen, ich brauche Hilfe. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Also Veränderung beginnt, wo jemand sagt, ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich brauche die Hilfe Gottes. Radikale Selbsterkenntnis, Ehrlichkeit, Bekenntnis. Und dann zu sagen, ich wende mich mit dieser Schwachheit ganz an Gott. Ich wende mich an Gott. Auch das ist ja nicht so, keine Ahnung, ich sage das und blups, Jesus schnippt einen Finger und blups und alles weg. Nee, sondern er geht mit, wenn ich ihn dazu einlade und ich bereit bin, seine Wege zu gehen. Dann geht er mit und gestaltet mich. So. Und dann ist hier dieses, auch so von John McComber mehr oder weniger hier reingeschrieben, aus dem Buch Liebevolle, engmaschige Gemeinschaft, die dich liebt, aber auch verantwortlich macht, das zum Zuge kommt, was du in Jesus bist. Also nicht nur sagen, wir würden jetzt sagen, ich bin Sünder, schwach, unfähig gewesen. Ich habe versagt der Gemeinde gegenüber meine Aufgabe als Christ habe ich eigentlich gar nicht ausgefüllt. Ich bin echt eine ziemliche Pappnase, christlich gesehen. Herrschaftszeiten, das fällt uns echt schwer. Und das ist das Problem, weil wenn so dieses Denken nicht da ist, dann werden wir automatisch zu Heuchlern. Automatisch. Alles gut. Alles gut. Ich kann hier vorne toll stehen. Und ich bin manchmal innerlich verzagt. Und ich brauche Hilfe, Ermutigung, Zurechtweisung, Barmherzigkeit natürlich auch. Und das ist schwierig. Genau. Nächste Frage: Ist Veränderung möglich? Leider zu klein. Veränderung verstehen und angehen. Und das ist so hier diese Frau vor dem Spiegel oder vor diesem Kleiderständer, da geht es jetzt gleich um die Kleider. Das ist so das, was Paulus in diesem Text, den habe ich jetzt ein bisschen fortgeführt. Ihr sollt euer altes Leben, sagt er zu den Ephesern, wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften. Aha. Das gibt es irgendwie scheinbar noch, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern. Also dieses Denken, was schon irgendwie geprägt ist, also das haben wir ja irgendwie noch, und euch innerlich ganz neu ausrichten. Also, da sind Leute, die sagen, ich bin Alkoholiker. Ich habe Leidenschaften, die nicht gut sind. Ich denke an Stellen, die nicht gut sind. Gedanken. Und er sagt, so, und jetzt leg das ab. Altes Leben. Das ist das alte Leben, das berührt dich immer. Das wirst du immer merken. Solange du unterwegs bist, wirst du immer dieses alte Leben merken. Leg's ab. Lasst euch verändern, euch innerlich ganz neu ausrichten. Und da merken wir schon einen Ton drin, während der Römer 12,2 sagt, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, taucht hier dieser Gedanke auf, lasst euch verändern. Da brauchst du schon Gottes Hilfe, oder? Da brauchst du schon Jesus, der in dein Leben spricht, oder? Da brauchst du schon den Bruder und die Schwester, denen du die Sünden bekennst. Das brauchst du schon. Machst du es? Nee, wir sind lieber Heuchler. Alles in Ordnung. Brauche ich nicht. Brauche keine Sündenbekenntnis. Bin in Ordnung. Mein Leben ist in Ordnung. Sehe doch vernünftig aus, oder? Ich bin Sünder. Ich bin schuldig. Mein Denken ist manchmal nicht in Ordnung. Es gibt Leidenschaften, die ich habe, die falsch sind, die mich in die Irre führen. Leg's ab. Leg's ab. Ziemlich klare Aussage, oder? Irgendwas fehlt hier. Ach so. Wie oft wechselt ihr die Kleider? Ich würde sagen, jeden Tag zweimal eigentlich, oder? Morgens, abends. Von daher ist meine folgende Rechnung falsch. Also, ab dem 4. Lebensjahr ziehen sich Kinder eigentlich fast selbstständig an. Also, sie werden nicht angezogen, sondern so ablegen, anziehen. Darum ging es eben. Jetzt habe ich mir mal in die Mitgliedschaft geguckt. Ihr müsst jetzt die Zahlen immer mit 2 multiplizieren, weil ich immer eigentlich nur so 19 Jahre lang sich selbst anziehend 6.935 Mal Kleider wechseln, eigentlich das Doppelte, weil morgens und abends. Ich gehe davon aus, dass er nicht angezogen ins Bett geht. Und diese Zahl ist wahrscheinlich untertrieben, weil da ist nochmal Sport und da gibt es Arbeit und da wechselst du schon wieder die Kleider, weil es nötig ist. Weil die muffelig sind, weil die stinken oder nicht schmutzig werden sollen. Du wechselst die Kleider, das ist das völlig Normalste. Du sagst, das passt nicht, weg damit. Und du ziehst das andere an, das ist jetzt dran. Das machst du, jeden Tag. Ungefragt. Wie ist das mit meinem Leben mit Jesus? Jesus, so soll es nicht mehr sein. Heute nicht mehr, bitte. Ich ziehe es aus. Ich suche Vergebung. Ich suche Zuspruch der Vergebung. Ich suche neues Leben. Ich will nicht so sein. Ich will das tun, was du sagst. Ältestes Mitglied, Rüdiger, 87 Jahre lang Kleiderwechsel. Das sind schon über 63.000 Mal in seinem ganzen Leben. Kleiderwechsel. Das geschieht lebenslänglich. Also darum geht es um Veränderung. Das ist was Lebenslängliches. Und Veränderung geht manchmal sehr langsam. Aber sie muss geschehen, lebenslänglich. Nehmt euch das Bild mit vom Kleiderwechsel. Das ist wichtig. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Durch Jesus. Ich gebe immer noch zu, manchmal echt schwierig für mich zu sehen, manchmal vielleicht noch schwieriger für andere. Aber das Ziel ist, in der Schule von Jesus, jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und das ist etwas, was Gott mir sagen will und muss und wo er klare Vorstellungen hat, wie es sein soll und muss. Für jeden von uns, natürlich gibt es auch sehr verlässliche Aussagen der Bibel, zu dem, wie unser Leben gestaltet wird, die ich nicht hinterfragen möchte. Auch nach 2000 Jahren möchte ich die nicht hinterfragen, weil die sehr zuverlässig sind und Menschen immer geführt haben und zum ewigen Leben führen werden. Also, Veränderung ist schon möglich. Vielleicht fangen wir an, das mal für uns mehr bewusster zu tun, wie Kleiderwechsel. Ihr guckt ja morgens auch, ob das T-Shirt noch in Ordnung ist oder, keine Ahnung, das Hemd nicht doch schon ein bisschen muffelt oder die Strümpfe mal gewechselt werden müssen oder so. Und das sollten wir auch tun. Amen.